Es ist der Sommer, sind mittendrin. Vielleicht hattet ihr schon Ferien. Vielleicht habt ihr noch Ferien, vielleicht seid ihr mitten in den Ferien, hört mir zu über den Livestream oder hört diese Predigt nach. Ich habe gedacht, Ferienzeit ist eine optimale Gelegenheit, sich mal mit den persönlichen Prioritäten auseinanderzusetzen. Oder wenn man so entspannt ist, dann denke ich, können wir es vielleicht ein bisschen besser ertragen, wenn da mal jemand ein bisschen auf die Füße steht. Ja, diese Predigt, die steht uns auf die Füße, denn was wir da lesen in unserem Predigttext in Haggai 1, 1 bis 11, das ist unglaublich herausfordernd. Heutige Predigt, Prioritäten setzen, was kommt zuerst? Wer die Bibel dabei hat, den lade ich ein, das Buch Haggai zu suchen. Kleine Tipps, drittletzte Buch im Alten Testament. Kleines Buch, Prophet Haggai, ab Vers 1, Kapitel 1. Da steht, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wie es dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das Wort des Herrn erging zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt. Wir können aus Vers 1 ziemlich genau herauslesen, an welchem Tag das war, nämlich umgerechnet am 29. August im Jahr 520 vor Christus. Es war ja so, dass das Südreich, die Judäer, die waren Gott auch ungehorsam. Sie mussten in die Verbannung nach Babylon und dann nach 70 Jahren durfte der Überrest zurückkehren. Und sie begannen dann die Stadtmauern aufzubauen und auch den Tempel. Aber es gab Feinde Judas, die haben wie das versucht zu verhindern und sie waren erfolgreich. Und deshalb hat man aufgehört mit dem Tempelbau. Aber das ist unterdessen schon 20 Jahre her, mindestens 16 Jahre davon war ziemlich Friede. Und man hat trotzdem das Haus nicht mehr aufgebaut. Und jetzt ergeht plötzlich das Wort Gottes in diese Situation hinein und Gott spricht durch Haggai zu Serubabel. Und Gott spricht da zuerst mal das aus, was das Volk spricht, Vers 2. Die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrn Haus baue. Also das Volk damals sagte, wir haben jetzt noch keine Zeit für Gott. Gott muss warten. Jetzt kommen zuerst mal wir und dann Gott. Es ist jetzt noch keine Zeit. Jetzt wir müssen ja in unserem Leben ständig Prioritäten setzen. Und Prioritäten setzen heißt ja nichts anderes als zu sagen, dafür habe ich Zeit und dafür habe ich keine Zeit. Oder wir alle haben gleich viel Zeit, aber wir müssen die Zeit einsetzen. Das ist Prioritäten setzen. Dafür nehme ich mir Zeit und dafür nehme ich mir keine Zeit. Und Jesus sagte ja auch oft, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er war ganz in Abhängigkeit zu Gott.
Also der Satz, die Zeit ist jetzt noch nicht da, ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern sehr gut. Die Frage ist nur, bin ich in Abhängigkeit von Gott? Sage, das ist jetzt meine Zeit so, das ist jetzt Zeit dafür und dafür nicht. Oder geht es mir um mich und noch einmal mich und noch einmal mich? Und das Volk Israel da, das Volk Juda, das hat so gesagt, ja, die Zeit für Gott ist jetzt noch nicht da. Gott muss warten. Zuerst kommen wir und dann noch einmal wir und dann noch einmal wir. Gott muss warten. Es gibt auch heute noch Menschen, die leben noch so nach diesem Prinzip. Gott muss warten. Denk an ein Mädchen, das hat mir mal gesagt, ja, jetzt zuerst will ich mal mein Leben genießen. Wenn ich dann alt bin, werde ich vielleicht schon noch fromm. Aber jetzt will ich zuerst etwas erleben. Und vielleicht ist das auch beim einen oder anderen von euch so irgendwie noch versteckt so. Gott kann warten. Jetzt zuerst mal ich. Oder vielleicht denkt ihr auch ein bisschen gehobener so. Wenn ich dann mal mehr verdient habe, dann. Oder wenn ich mal nicht mehr so gefordert bin im Beruf, dann. Oder wenn meine Kinder groß sind, dann. Oder wenn. Aber jetzt im Moment ist noch keine Zeit für Gott. Jetzt brauche ich Zeit und Geld für mich. Noch keine Zeit für Gott. Gott muss warten. Was sagt Gott zu dieser Einstellung? Er sagt, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Im hebräischen Grundtext ist eure und ihr sehr stark betont. Gott sagt, für mich habt ihr keine Zeit, aber ihr habt für euch selbst Zeit. Ihr habt für euch ein Haus gebaut, getäfeltes Haus. Man könnte auch übersetzen, gedecktes Haus. Vielleicht würde man heute sagen, für Gottes Haus habt ihr keine Zeit und kein Geld, aber ihr selbst lebt in einer Villa mit Swimmingpool und unglaublich schöner Lage und so. Aber für Gott, ja, vielleicht so das Bild damals, der Tempel, der stand wüst, kaputt, hatte kein Dach, es regnete hinein. Aber das Volk Israel hatte ein getäfeltes Dach, so nobles Haus. Als ich das so vorbereitet habe, kam mir in den Sinn, dass mir mal ein Jugendpastor einer anderen Gemeinde so gesagt hat, wie er zum Gemeindevorsteher ging, gefragt hat, ob sie für die Jugend ein bisschen bessere Technik haben dürften, so ein besserer Beamer und besseres, ich weiß auch nicht was alles, Audio und Licht und was man halt so braucht heute. Oder die Gesellschaft ist unglaublich technisch heute, das merken wir, Technik ist so wichtig. Und dieser Vorsteher hat gesagt, ah nein, was ihr habt, das reicht noch längst. Und dann kam dieser Jugendpastor mal nach Hause, wurde eingeladen. Dann sah er bei ihm zu Hause, beste Beamer, Dolby Surround, also Home Cinema, nur das Beste vom Besten. Da geht auch genau so. Hä? Und das ist so ein Bild geworden für mich. Ja, zu Hause haben wir das Allerbeste, aber für Gott, ja, da reicht auch das Zweitbeste. Das ist so das, was Gott hier sagt. Für den Tempel habt ihr keine Zeit, kein Geld, aber für euer Haus. Oder Vers 9. Jeder sorgt nur für sein Haus. Es geht hier also in diesem Text um unsere Prioritäten. Die Menschen damals lebten nach dem Prinzip, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Und ich glaube, das ist bis heute tief in uns drin. Weil das zieht sich durch die Weltgeschichte durch. Das war schon das Problem der ersten Menschen. Unsere Urvorfahren, die hatten ja alles im Paradies. Alles, die waren unglaublich in einer genialen Position. Gott hat gesagt, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Was war ihr Problem? Sie wollten noch den letzten auch noch. Und das merke ich bis heute auch bei mir. Wir haben ja so viele Optionen, wenn wir Prioritäten setzen. Oder? Das ist ja so anstrengend. Aber wir wollen manchmal genau noch das, was wir eigentlich nicht dürfen. Genau das. Oder zumindest wollen wir dürfen, was wir nicht dürfen. Auch wenn wir es dann vielleicht doch nicht nehmen. Aber irgendwie ist das tief in uns drin. Und das war das Problem dieser ersten Menschen. Da kam der Teufel, der Sünde an sie heran und er konnte genau dort andocken. Hey, weißt du was? Es gibt noch mehr. Du kannst noch mehr sein. Du kannst noch mehr haben. Und ich merke, das ist so bis heute bei mir immer noch mehr und noch mehr und noch besser und noch besser und noch mehr sein so. Wie oft hörte ich schon den Satz, ah, das ist mein Leben. Hauptsache es stimmt für mich oder Hauptsache es stimmt für dich. Oder ganz humorvoll, ich muss gar nichts, nur Steuern zahlen und sterben. Naja, ein bisschen kurz gegriffen. Aber das ist so, auch wenn man es vielleicht nicht ganz ernst meint, ist das irgendwie so unsere Grundhaltung. Wehe, es redet jemand in mein Leben hinein. Was fällt dem ein? Wehe, sagt mir jemand mal etwas, was ich nicht hören möchte. Die Bibel nennt unser Grundproblem Gottlosigkeit. Also ohne Gott, gottlos. Ohne Gott zu leben. Wir wollen ohne Gott sein, keine Autorität über uns haben, niemand, der uns etwas vorschreibt. Wir sind selbst Gott. Wir sind das Maß aller Dinge. Wir bestimmen, was richtig und falsch ist. Das ist die heutige Ethik. Die positivistische Ethik. Das ist unser Grundproblem und das folgt aus dieser Gottlosigkeit. Gottlosigkeit. Lüge, Diebstahl, Hass, Leid, Mord, Krieg, Krieg im Kleinen, Krieg im Großen, da leiden dann alle darunter. Das Grundproblem aber ist unser Egoismus. Jetzt sehen wir hier eine unglaublich krasse Diagnose. Gott sagt wie, ihr seid total egoistisch. Ihr schaut nur für euch. Aber jetzt kommt eine ganz seelsorgerliche Frage. Luther übersetzt es als Aufforderung, man könnte auch eine Frage daraus machen, Vers 5, Vers 7. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Wie geht es euch denn dabei? Ihr schaut für euch, ihr kommt selbst nicht zu kurz. Und wie geht es euch jetzt dabei? Diese Frage ist unglaublich treffend. Ihr seht viel. Also am Fleiß liegt es nicht. Ihr investiert unglaublich viel und bringt wenig ein. Ihr esst, ihr trinkt und bleibt doch durstig und hungrig. Ihr kleidet euch schön und irgendwie könnt ihr euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es wie in einen löchrigen Beutel. Am Ende des Monats ist doch nicht mehr übrig und so. Sisyphusarbeit. Immer nur mehr arbeiten, schlafen. Und irgendwie bleibt doch nichts übrig. So. Wie geht es euch denn dabei? Ich meine, dass das, was hier Gott sagt, beschreibt unglaublich gut das Leben ohne Gott. Oder wir als Menschen, wir investieren so viel in dieser Welt. Wir geben uns solche Mühe. Und irgendwie ist doch bei, wage es mal zu behaupten, bei jedem Mensch, wenn er ganz ehrlich ist, ganz tief drin doch immer noch wie ein Mangel spürbar. Man lebt total für sich und irgendwie merkt man, es erfüllt mich doch nicht bis ins Letzte. Irgendwie ist da ein Mangel da. Ich habe schon oft diesen Vergleich gebracht, möchte ihn heute auch bringen, aber der Mensch ohne Gott ist wie ein Berliner ohne Gunfi. Die Hauptsache fehlt. Oder wer ist Gott? Was ist Gott? Wie ist Gott? Gott wird uns beschrieben als Liebe, als Freude, als Frieden, als Leben, als Licht. In Psalm 16, Vers 11 steht, Gott, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Das ist Gott, wenn wir bei ihm sind, wenn er in uns ist. Jetzt stellt euch mal einen Ort vor, wo es keine Liebe gibt. Wo es keine Freude gibt. Wo es keinen Frieden gibt. Kein Licht. Kein Leben. Das ist Hölle. Das ist die Hölle. Dort, wo Gott nicht ist. Das ist die Hölle. Die Hölle ist der Ort maximaler Gottlosigkeit. Und das Krasse, was uns die Bibel sagt, ist, dass wir Menschen alle, wenn wir ohne Gott leben und sterben, dort sein werden, wo Gott nicht ist, mit seiner liebenden Gegenwart. Das ist die Hölle. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich sage mal, Sünde ist unser Urproblem, dass wir ohne Gott sein wollen. Der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Römer 6, 23. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Sünde. Wir können unmöglich zu Gott kommen. Deshalb kam Gott zu uns. Und Jesus Christus lebte ein perfektes, sündloses Leben und er starb am Kreuz von Golgatha, nachdem er viele Wunder getan hat. Die Menschen geheilt hat, gepredigt hat, das Beste für die Menschen wollte. Und doch hat man ihn ans Kreuz genagelt. Und an diesem Kreuz, wo Jesus hing, schrie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er erlebte dabei die Hölle. Und es wurde noch stockdunkel, Finsternis. Keine Freude, kein Frieden, keine Liebe, kein Leben, kein Licht. Und Jesus erlebte für mich, für uns die Hölle. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden vom Tod, hat Sünde, Tod, Teufel, Hölle besiegt. Und ich darf jetzt meine Sünden Jesus wie bekennen. Dann sagt Jesus, ist gut, ich bin dafür gestorben. Und ich darf Jesus im Glauben als meinen Herrn aufnehmen. Und dann sagt uns die Bibel, kommt der Heilige Geist in unser Leben, Epheser 1, 13 und 14. Und der Heilige Geist ist wie das Ahngeld. Ahngeld. Das heißt, es kommt noch mehr. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der in uns Liebe, Freude, Frieden und ganz viel Frucht schenkt, entstehen lässt. Auch Licht, Leben. Aber der Heilige Geist ist nur das Ahngeld. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, ich habe doch den Heiligen Geist in mir. Warum spüre ich immer noch Mangel? Warum spüre ich immer noch ab und zu Durst, Hunger, nach mehr? Ja, in dieser Zeit, in der wir im Moment leben, haben wir immer noch einen gewissen Mangel, weil wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Aber der Heilige Geist ist schon da und wenn wir in seiner Gemeinschaft mit ihm leben, dann erfüllt uns der Heilige Geist. In Versen 5 bis 7 fragt Gott, wie geht es euch dabei, wenn ihr nur für euch selbst sorgt? Wie geht es euch dabei, wenn ihr selbst vor allem individuell egoistische Erfüllung haben möchtet? Und wir sehen hier, irgendwie bleibt immer ein gewisser Hunger, ein Durst. Es ist irgendwie so, wie wenn wir mehr Wasser trinken, oder? Wir sind durstig nach mehr und dann finden wir endlich Wasser und denken, ja! Und wir sind noch viel durstiger. Das ist so wie ein Bild. Welche Quelle zapfen wir an? Die Quelle des lebendigen Wassers oder das gestandene Wasser, das salzige Wasser? Psalm 127, Vers 1 schreibt Salomo, wo der Herr das Haus nicht baut, bauen die Bauleute umsonst. Das ist ein göttliches Prinzip. Wir Menschen haben den Eindruck, dass wir alles im Griff haben und wir schaffen es schon und so. Aber irgendwie, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir haben so vieles nicht im Griff. Oder Waldbrände, Stürme, das Wetter, Schlammlawinen oder auch kleine Dinge wie Viren, wir haben es nicht im Griff. Braucht nur so ein kleines Ding und die ganze Welt ist in Aufregung. Haben wir jetzt genug erlebt. Und das sollte uns mal so richtig auch das Bewusstsein schärfen, dass wir es nicht im Griff haben. Und dann noch etwas, ich sage den jungen Menschen jeweils, weißt du, du nimmst dich vielleicht unglaublich wichtig, aber soll ich dir mal sagen, wie dein Leben ist? So, irgendwann einmal. Nämlich so ein kleiner Strich. Oder? Geh mal zu einem Grabstein, dann steht dort mal, irgendwann steht bei mir 1987. Das ist unglaublich alt. Oder unglaublich jung, je nachdem, wie alt ihr seid. Also, jedenfalls, da steht ein Datum und dann ein Strich und dann ein zweites Datum. Und der kleine Strich, dieses Minus, das ist mein Leben. So klein. Und ich nehme mich so wichtig. Und Gott sagt, nein, achtet doch darauf, wie es euch geht. Gott möchte unser Glück. Gott will, dass wir zu seiner Ehre leben. Dazu wurden wir geschaffen. John Piper hat es mal so formuliert: Gott wird am meisten verherrlicht in uns, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Gott will unser Glück. Oh, was haben wir für einen genialen Gott, der unendlich groß ist, aber nicht nur an sich selbst denkt. Gott will dein Glück. Er will deine tiefste Zufriedenheit. Die Bibel ist voll von Bibelstellen, wie glückselig sind. Makarios, glücklich. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben in Fülle. Gott will unser Glück. Es ist wie so ein Paradoxon, ein Stück weit so. Je mehr ich für Gott lebe, desto zufriedener bin ich. Und je mehr ich für mich selbst lebe, desto unzufriedener werde ich mit der Zeit. Das wäre ein Paradox. Und die Frage ist also heute Morgen, wie lebe ich ganz konkret zur Ehre Gottes? Und das lesen wir in Vers 8. Nämlich indem wir tun, was Gott von uns möchte. Vers 8 steht, geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit, meine Ehre erweisen, spricht der Herr. Gott gibt uns zwei Aufträge. Erstens, geht, und das zweite, baut das Haus. Und ich meine, dass diese beiden Aufträge genau auch heute noch für uns vollste Bedeutung haben. Nicht ganz so wörtlich wie damals, aber im übertragenen Sinn. Erstens, geht. Dieses göttliche Geht zieht sich durch die ganze Bibel durch. Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der Höhepunkt, geht in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Geht und holt Holz, nein, nicht Holz heute, lebendige Steine. Und baut das Haus, der Tempel, ist heute nicht im irdischen Sinn gemeint. Wofür steht der Tempel im Neuen Testament? Hat jemand eine Idee? Es gibt zwei Lösungen. Erstens Gemeinde und zweitens? Genau, der Körper, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Theologisch deutet man das so. Jesus selbst sagt, dass er der Tempel ist. Er hat gesagt, ich werde den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und er meinte damit sich selbst. Und jetzt ist so, dort wo Jesus ist, dort ist der Tempel Gottes. Und Jesus lebt durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen. Deshalb, Korintherbrief, ist unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und deshalb wird im Neuen Testament auch die Gemeinde, nicht nur als Braut, nicht nur als Herde, nicht nur wie auch immer, sondern auch als Tempel bezeichnet. Ein Tempel, der mit lebendigen Steinen aufgebaut wird. Petrusbrief. Also baut das Haus, heißt, lebt zur Ehre Gottes, ganz persönlich und vor allem auch in der Gemeinde. Jetzt ist so die Frage, ja, dürfen wir denn gar nicht für uns selbst leben? Nur noch für Gott? Alle unsere Zeit, all unser Geld nur noch Gott geben. Ich glaube, das Problem der Israeliten damals war nicht, dass sie auch Zeit für sich selbst genommen haben. Das Problem war nicht, dass sie auch Geld für sich selbst verwendet haben. Das Problem war auch nicht, dass sie ein Haus gebaut haben für sich selbst. Das Problem war, das steht in Vers 9, ein jeder eilt nur für sein Haus zu sorgen. Das ist das Problem. Es geht ums Verhältnis. Es geht um die Relation. Ich bin überzeugt, Gott hat kein Problem, wenn wir auch Zeit für uns selbst nehmen. Auch Geld für uns selbst verwenden. Auch selbst unser eigenes Haus umbauen. Vielleicht habt ihr die Ferienzeit genutzt, um zu renovieren und Ferienhaus umzubauen. Wie auch immer, ich glaube, das ist kein Problem. Das Problem ist, wenn wir keine Zeit und kein Geld für Gott haben. Es geht um die Prioritäten. Es geht darum, was kommt zuerst? Was hat Vorrang? Was hat Priorität? Ich erlaube mir heute mal wieder die zwei herausforderndsten Fragen zu stellen, zumindest für mich. Aber ich habe eine Agenda dabei. Ich habe eine papierige Agenda. Wer hat eigentlich noch Papier? Jawohl. Jawohl. Wer hat digital? Ja, ich vielleicht auch bald. Wer hat keine? Das sind ja immer diejenigen, die besonders stolz sind. Ich kann mir meine Termine im Kopf behalten. Super, wenn du das schaffst. Ich kann das nicht. Aber genial, jedenfalls jeder von uns hat eine Agenda, eine papierene, eine digitale, eine imaginäre. Jeder von uns hat Termine. Und jetzt meine Frage, was sagt dir deine Agenda, was dir im Leben wirklich wichtig ist? Hey. Was sagt mir meine Agenda, was mir wirklich wichtig ist? Genau. Die zweite Frage, die genauso herausfordernd ist, ich habe mein Portemonnaie dabei, das habe ich fast nie mehr dabei, das muss ich fast gestehen. Ich bin da auch einer, der sich verführen ließ mit dem bargeldlosen Zahlen. Aber wer noch ein Portemonnaie hat, super, noch Bargeld benutzt. Jedenfalls, was sagen dir deine Bankauszüge, was dir wirklich wichtig ist? Es gibt Gläubige, die haben unglaublich viel Zeit für ihr Haus, für ihre Hobbys und keine Zeit für Gott, keine Zeit für seine Gemeinde. Es gibt Gläubige, die haben unglaublich viel Geld für Ferien, für Spaß, für Freude, für gutes Essen, aber kein Geld für Gott und seine Gemeinde. Keine Zeit, nichts. Das ist das Problem. Es geht um die richtigen Prioritäten. Wir haben vorher gehört, Matthäus 6,33. Ich habe diesen Vers mal auswendig gelernt. Damals noch in einer alten Hoffnung für alle Übersetzung. Der lautete damals so: Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch geben, was ihr nötig habt. Ein bisschen wörtlicher, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich glaube, darum geht's. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Und dann schaut Gott für euch. Armin Mauerhofer hat immer wieder hier gepredigt, ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr schon lange dabei seid, hat immer wieder gepredigt, wer Gottes Anliegen zu seinen Anliegen macht, dessen Anliegen macht Gott zu seinen Anliegen. Oder wer Gottes Anliegen zu seinen eigenen Anliegen macht, wird erleben, dass meine Anliegen plötzlich Gottes Anliegen werden und er für mich schaut. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wer Gott an erster Stelle hat, kommt nicht zu kurz. Und ich möchte heute dir die Frage stellen, was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Wofür würdest du dein letztes Hemd geben? Und wenn du nicht genau weißt, überleg dir noch einmal Geld und Zeit. Welcher einen Sache ordnest du alle anderen Dinge unter? Und jetzt sage ich einen ganz, ganz harten Satz. Wenn diese eine Sache in deinem Leben nicht Gott ist, dann wird dich diese Sache zerstören. Sie wird dich auffressen. Vielleicht sagst du, ich lebe vor allem für meinen Beruf, für Karriere. Was ist, wenn du deine Stelle verlierst oder pensioniert wirst? Vielleicht sagst du, ich lebe vor allem für eine Beziehung. Die Ehe, die Familie. Was ist, wenn die Beziehung in Brüche geht? Oder dir dein Liebstes genommen wird, irgendwann einmal? Vielleicht sagst du, ich lebe vor allem für Gesundheit, für Sport. Was ist, wenn du 0,x einen Unfall hast? Nicht mehr Sport treiben kannst. Die Gesundheit kaputt ist. Es wird uns zerstören. Wenn Jesus Christus aber an erster Stelle ist, dann wird uns genau das, wenn uns das genommen wird, auch unglaublich wehtun. Das kann ich euch sagen. Das ist nicht einfach. Aber wir haben ein letztes Fundament, das im Leben und im Sterben trägt. Und darum noch einmal die Frage, was kommt in deinem Leben zuerst? Und jetzt möchte ich diese individuelle Frage noch öffnen und uns so die Frage mitgeben, und was kommt bei uns als FWG Aarau zuerst? Weil Gott hat ja auch Prioritäten für uns als ganze Gemeinde. Ja, für den Einzelnen, aber auch für unsere ganze Gemeinde. Vielleicht könnt ihr euch mal so wie fragen, was ist Gott unglaublich wichtig für uns als Gemeinde? Und ich glaube, Gott sind Menschen unendlich wichtig. Menschen sind Gottes Herzensanliegen. Jesus erzählte mal von einem Hirten, der hatte 100 Schafe, er hat eines verloren. Tat alles darum, es wieder zu finden. Jesus erzählt gerade danach von einer Frau, die hat 10 Münzen, eine hat sie verloren, sie tat alles darum, es wieder zu finden. Und dann erzählt er von einem Vater, der hat einen Sohn verloren und er tat alles darum, dass dieser Sohn wieder zurückkommen konnte. Nur einmal erzählt Jesus 3 Gleichnisse für eine einzige Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, Gott liebt die Verlorenen unendlich fest. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Jesus ist gekommen für die moralisch Kaputten, für die Ausländer, für die Terroristen, für die Zuhälter, für die Prostituierten, für diejenigen, die wir nicht so im Blick haben vielleicht. Jesus ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Verlorenen. Wir Menschen sind Gott unendlich wichtig. Deshalb kam er, um uns zu suchen. Und deshalb leitete er die größte Suchaktion ein, die es je gegeben hat. Und ich hoffe, er hat dich gefunden. Und er hat mich gefunden. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist Gottes Priorität. Und darum gibt es im März eine Evangelisation bei uns, im April eine Kinderwoche, im Mai einen Glaubensgrundkurs, im Juni einen Jugendgottesdienst, im Juli die Lager und so weiter und so fort. Und darum klinken wir uns auch ein bei Life on Stage. Nicht, weil wir sagen, das ist die eine Möglichkeit, sondern weil wir sagen, das ist eine Möglichkeit. Dass Menschen in Beziehung mit Gott treten können. Und ich bin dankbar, wenn ihr alle euch bei diesem Auftrag einklingt. Also ich möchte heute zwei Fragen mitgeben. Erstens, was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Und ist vielleicht dran, die Priorität neu zu setzen? Vielleicht neu zu sagen, Jesus, in meinem Leben, in meinem Lob soll es keinen anderen Namen geben. Wer hat das mitgesungen? Und vielleicht ist es heute dran zu sagen, ich möchte es nicht nur mit den Lippen sagen, sondern es soll auch mal wieder Taten geben. Ich entscheide mich, etwas zu ändern in meinem Leben. Und dann bin ich euch dankbar, wenn ihr auch mithelft, dass wir als FEG Aarau tun, was Gottes erste Priorität ist und immer wieder uns neu beauftragen lassen. Möcht beten. Jesus, wenn ich dein Leben studiere, dann sehe ich, dass wir Menschen deine erste Priorität waren. Du bist gekommen, Verlorene zu retten. Du hast gelebt für uns Menschen, du bist gestorben für uns. Und Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast für uns. Und ich möchte heute einfach mein Leben auch wieder ganz neu dir zur Verfügung stellen. Meine Zeit, mein Geld. Und ich bitte dich auch für jeden, der mir zugehört hat, dass du durch die Reihen gehst, ganz sanft den Finger so ein bisschen drückst. Sagst, da will ich, oder da wünsche ich mir eine Änderung, neue Priorität. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, als Gemeinde, das als wichtig zu erachten, was dir wichtig ist. Nach deinem Willen zu leben. Und Jesus, lass uns erleben, dass noch viel Frucht entsteht. Lass uns immer wieder feiern. Und Jesus, ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr taufen lassen würden übernächste Woche. Und wir gemeinsam feiern dürfen, das, was du tust unter uns. Amen.